Zur nächsten Sendung grüße ich Sie ganz herzlich, Ihre Andrea Marti. Unter dem Namen Philothea, gottliebende Seele, ist die Anleitung zum frommen Leben des Kirchenlehrers, dem katholischen Schriftsteller Franz von Sales, bekannt. Sie wurde erstmals 1608, die endgültige Ausgabe 1619 veröffentlicht. Der heilige Franz von Sales will mit dieser Schrift eine Laienästhetik für Männer und Frauen in der Welt geben. Für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene im geistlichen Leben. Er zeigt, wie Menschen von starkem Charakter in der Welt leben können, ohne weltliche Wesenheit anzunehmen. Das Werk ist nicht direkt für Ordensleute oder Priester gedacht, beinhaltet jedoch auch Wesentliches für ihr Streben nach Vollkommenheit. Der heilige Franz von Sales ist davon überzeugt, dass jeder Mensch dort, wo er lebt, einen Weg finden kann, um seinen Glauben zu leben. Genau dafür gibt Franz von Sales wertvolle Anregungen.
Im Rahmen von 5 Sendungen wird uns Bischofsvikar Andreas Fuchs diese Schrift Philothea näherbringen und wir freuen uns heute auf die 4. Sendung. In der ersten Sendung haben wir uns dem Thema Anweisungen und Übungen, um den ersten Wunsch nach einem frommen Leben in einen festen Entschluss umzuwandeln, und in einer zweiten Sendung verschiedene Ratschläge, um die Seele durch das Gebet und die Sakramente zu Gott zu erheben, und in der letzten dritten Sendung verschiedene Weisungen über die Übung der Tugenden gewidmet. Und nun in der heutigen 4. Sendung geht es um die Thematik die wichtigsten Weisungen gegen die gewöhnlichen Versuchungen. Wir sind hierzu im Gespräch mit Bischofsvikar Andreas Fuchs und so begrüße ich Sie, Bischofsvikar Andreas Fuchs, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Ja, grüß Gott.
Bischofsvikar Andreas Fuchs, das erste Kapitel ist dem Thema gewidmet, man darf sich nicht um das Gerede der Kinder dieser Welt kümmern. Welche Ratschläge gibt da der heilige Franz von Sales?
Der ganze 4. Teil ist ja so, wie er selber ganz am Anfang schreibt, im 4. Teil decke ich einige Fallstricke seiner Feinde auf und zeige ihm, wie er ihnen entgehen und sie überwinden kann. Und eine der Fallstricke ist, dass die Welt ein Feind ist, dass die Welt gegen unser gottgeweihtes, frommes Leben ist. So schreibt er auch ganz zu Beginn: Sobald die weltlich Gesinnten merken, dass du ein frommes Leben zu führen beginnst, werden sie ihre Zungen über dich wetzen. Und er sagt dann auch so ganz interessant oder beobachtet das Tun der Welt auch sehr genau: Man kann 30 Nächte hintereinander tanzen, keiner regt sich darüber auf. Aber wegen der einzigen Christmette hustet man und jammert am nächsten Tag über Leibschmerzen. Also eben für die Welt tut man alles, da kann man nächtelang durchmachen und spielen und machen und tun. Aber wenn man dann eine Stunde mal eben bei der Christmette oder sonst bei einer Anbetung da ein bisschen ein Opfer bringen sollte, dann ist dann das eine Katastrophe. Er sagt dann auch noch, eben, wir sind nun einmal den Weltmenschen ein Dorn im Auge. Deshalb können wir ihnen nichts recht machen. Und er nennt dann auch noch einige schöne Beispiele. Die Welt wird uns immer bekämpfen, was wir auch tun. Man kann es nur immer falsch machen. Und dann kommen eben diese schönen Beispiele. Wenn wir lang beim Beichtvater sind, wird die Welt fragen, was wir denn alles zu sagen hätten. Sind wir nur kurz bei ihm, wird sie sagen, dass wir nicht alles beichten. Dann eben kümmern wir um unsere Geschäfte, dann sind wir Geizhälse. Unsere Güte aber nennt sie Dummheit. Bei den Kindern der Welt dagegen geht man den Zorn als Mut aus, den Geiz als Sparsamkeit, unanständige Reden als Geselligkeit und so weiter. Und dann sagt er eben, lassen wir die Blinden gehen. Sie mögen schreien, so viel sie wollen, wie der Waldkauz, der die Tagesvögel schreckt. Bleiben wir fest bei unserem Vorhaben und unwandelbar in unserem Entschluss. Man kann es machen, wie man es will. Sie werden immer irgendetwas finden, was nicht gut ist.
Und man soll immer guten Mut haben.
Genau, eben, man darf einerseits sich durch das Gerede der Welt nicht den Mut und die Freude verderben lassen. Und er sagt, so ist es auch im geistlichen Leben. Du hast dein Leben geändert, den Narreteien und Albernheiten der Welt lebe wohlgesagt. Es kann leicht sein, dass dich Anwandlungen der Traurigkeit und Mutlosigkeit überkommen. Eben als Weiser, Beichtvater weiß der Franz von Sales, dass da jemand vielleicht, wenn sich jemand bekehrt, dann ist er guten Mutes, dann ist er voll Enthusiasmus und Begeisterung, dann fällt alles einfach und leicht. Und dann gibt es aber so ein bisschen auch vielleicht eine Abnahme der Begeisterung und man kann dann den guten Mut verlieren. Der sagt, all die eitlen Vergnügungen und Unterhaltungen der letzten Jahre werden vor deiner Fantasie auftauchen, um dich zu locken und zurückzuholen. Könntest du es wirklich über dich bringen, um dieser trügerischen Leichtfertigkeiten willen auf die beseligende Ewigkeit zu verzichten? Also das ist eben auch, die Welt gibt nicht so schnell klein bei, die gibt nicht auf, sondern der Teufel ist hartnäckig bis zum letzten Augenblick. Oder die Heiligen sagen, solange ein Blutstropfen in unseren Adern fließt, werden wir Widerwärtigkeiten, Versuchungen haben. Und eben auch diese Verlockung, dass es doch früher viel schöner war. Oder wie man je nachdem selber feststellt, als ich in der Welt lebte, fern von Jesus, als ich in der Sünde lebte, da ging es mir eigentlich gut, da gab es gar nicht so viele Probleme. Jetzt habe ich mich bekehrt und jetzt kommt ein Problem nach dem anderen, eine Schwierigkeit nach der anderen. Und dann sagt die Welt eben genau das, komm doch wieder zu uns zurück. Vorher ging es jedoch besser und lass Jesus und dann hast du keine Probleme mehr. Jetzt hast du nur Probleme. Sagen auch andere Heilige, ja, wer Jesus nachfolgen möchte, der wird Schwierigkeiten haben, der wird auf das Kreuz treffen, das wird aber auch, wenn er der Welt nachfolgt. Das ist eben, die Welt ist trügerisch und heuchlerisch, das sagt sie nicht, dass auch dort viele Probleme und Schwierigkeiten warten. Aber eben, sie zeigt sich immer so verlockend und so überzeugend. Und der Franz von Sales möchte uns davor warnen, Moment, mach dich gefasst, verwundere dich nicht, dass die Welt da so lockt mit ihren Fantasien und eben das, die nur das Schöne zeigt, aber nicht das Schlechte, das es früher eben auch in deinem Leben gab, auch das Unangenehme. Aber das verschweigt die Welt. Also lass dich nicht betrüben, sei guten Mutes. Geh mutig vorwärts, lass dich nicht beirren von diesen Dingen.
Dann ist das Thema die Natur der Versuchung, der Unterschied zwischen Versuchung und Zustimmung.
Das ist ein sehr wichtiges Kapitel. Die Versuchung und die Zustimmung zur Versuchung ist nicht dasselbe. Und er zeigt das anhand eines schönen Beispiels auf mit einer Prinzessin. Er sagt, stelle dir eine von ihrem Gemahl heißgeliebte Prinzessin vor, die ein Unhold zum Ehebruch verführen will. Er schickt ihr einen infamen Liebesboten, um sie von seinem ruchlosen Plan in Kenntnis zu setzen. Dieser legt zunächst der Prinzessin die Absicht seines Herrn dar. Die Prinzessin zeigt Wohlgefallen oder Missfallen am Vorschlag und an der Botschaft. Schließlich stimmt sie zu oder lehnt ab. Und jetzt erklärt er, was er mit diesem vielleicht zu Beginn komisch scheinenden Beispiel meint. So schicken Satan, Welt und Fleisch der Seele, die mit dem Sohn Gottes vereinigt ist, Versuchungen als ihre Boten. Dabei wird erstens die Sünde vorgeschlagen, zweitens wird die Seele daran gefallen oder missfallen finden, drittens wird sie zustimmen oder die Versuchung abweisen. So steigt die Seele auf drei Stufen zum Bösen hinab. Versuchung, Wohlgefallen und Zustimmung. Wenn diese drei Stufen auch nicht so offenkundig bei allen Sünden erkennbar sind, so sind sie doch bei den großen, schweren Sünden förmlich greifbar. Also die Nachfolge Christi sagt das auch, unterscheidet noch einen weiteren kleinen Schritt, aber im Wesen ist es das eben zuerst die Versuchung oder die Versuchung, die, das ist die Gelegenheit oder die Einladung zur Sünde. Eben ein Gedanke, ein Wort, eine Erinnerung, eine Fantasie oder sonst irgendetwas, etwas, das uns verlockt. Und dann kommt es darauf an, ob wir Wohlgefallen oder Missfallen haben, ob wir Freude daran haben oder Abscheu davor haben. Das ist sehr wesentlich, weil nach Erfolg, wenn wir Gefallen daran haben, die Zustimmung, oder wenn wir Missfallen haben, die Ablehnung, und dann geben wir die Zustimmung nicht und sündigen eben nicht. Also dieser Unterschied, dass die Versuchung eben nur einmal eine Einladung zur Sünde ist, aber noch nicht die Sünde selbst. Also eben er sagt, bleibe also mutig in der Versuchung, halte dich nie für besiegt, solange sie dir missfällt. Achte wohl auf den Unterschied zwischen dem Gefühl und der Einwilligung. Also, weil ist logisch, wenn man uns unseren Lieblingsdessert vor die Augen hinstellt, dann nachher, dann regt sich sofort das Wohlgefallen, aber wir haben die Fähigkeit, Nein zu sagen. Wir geben die Zustimmung nicht. Aber ist klar, uns läuft je nachdem das Wasser im Mund zusammen. Sicher, man soll die Gelegenheiten meiden. Das heißt, selbst dann, wenn man uns das Lieblingsdessert vor die Augen hinstellt, ja, dann muss man die Augen abwenden, dann muss man fliehen, muss man flüchten, muss man weggehen. Oder wenn man nicht weggehen kann, mindestens innerlich sich Jesus, sagt er dann auch später, sich am Kreuz vorstellen und ihn umarmen und ihn um Hilfe bitten, dass man eben dem nicht zustimmt, was man eigentlich ganz gerne zustimmen würde. Aber eben, er sagt auch, solange wir entschlossen sind, eben ist eine Sache des Willens, solange wir entschlossen sind, keine Freude daran zu haben, ist es unmöglich, Gott dadurch zu beleidigen. Vielleicht noch, dann kommt er nämlich nochmals auf die Prinzessin zu sprechen. Ebenso kann auch der Gemahl jener Prinzessin, von der wir vorhin sprachen, diese nicht böse sein wegen der Botschaft, die ihr gesandt wurde, wenn sie keine Freude daran hatte. Trotzdem besteht ein Unterschied zwischen der Seele und dieser Prinzessin. Sie kann den Boten fortjagen und nicht anhören. Es steht aber nicht in der Macht der Seele, die Versuchung nicht zu fühlen. Das Einzige, was sie vermag, ist, ihr nicht zuzustimmen. Eben das ist in unserer Macht und das sollen wir wirklich auch mit ganzem Herzen tun.
Es gibt zwei anschauliche Beispiele, die ihr aufführt.
Ja, das sind wirklich zwei Beispiele, eben wirklich ganz anschaulich. Einerseits vom heiligen Hieronymus, der erzählt von einem jungen Mann, der da auf ein weiches Bett gefesselt ist und da geplagt wurde durch unzüchtige Berührungen einer Dirne. Aber er trotzdem bezeugt, er inmitten all diese Dinge, die ihn da umtobten, dass sein Herz nicht besiegt war und sein Wille keineswegs zustimmte. Also eben, er hat, auch wenn diese Versuchungen so stark waren, aber er hat im Herzen nicht nachgegeben, er hat eben keine Freude daran gehabt, er hat keine Zustimmung, kein Wohlgefallen, keine Zustimmung gegeben. Und dann auch das Beispiel der heiligen Katharina von Siena. Bringt er. Gott erlaubte dem bösen Feind, die Reinheit dieser heiligen Jungfrau mit der größten Wut anzugreifen, deren er fähig war. Es war ihm aber nicht gestattet, sie zu berühren. Also setzte er ihrem Herzen mit jeder Art unreiner Vorstellungen zu. Und man kann sich vorstellen, eben, er beschreibt es dann noch ein bisschen genauer, was die alles durchgelitten hat. Das dauerte lange Zeit an, bis ihr eines Tages der Herr erschien. Sie fragte ihn, und das ist, ich denke, ist auch wichtig, eben für uns zu unterscheiden, wenn wir keinen Wohlgefallen haben, keine Zustimmung gegeben haben, eben dann haben wir nicht gesündigt, auch wenn diese diese Vorstellungen oder eben die Versuchungen so stark sind, wie bei diesen beiden anschaulichen Beispielen. Sie fragte ihn: Wo warst du, liebster Herr Jesus, als mein Herz von Finsternis und Schmutz erfüllt war? Worauf er antwortete: In deinem Herzen war ich, meine Tochter. Sie entgegnete: Wie konntest du denn in meinem Herzen weilen, wo so viel Abscheuliches war? Wohnst du an einem Ort mit solchen Schändlichkeiten? Darauf erwiderte der Herr: Sag mir, verursachten diese schmutzigen Gedanken Freude oder Traurigkeit, Bitterkeit oder Lust? Sie antwortete: Äußerste Bitterkeit und Traurigkeit. Darauf Jesus: Wer anders senkte diese Bitterkeit und Traurigkeit dir ins Herz als ich, der verborgen inmitten deiner Seele weite? Glaube mir, meine Tochter, wäre ich nicht da gewesen, dann hätten diese Gedanken, die deinen Willen belagerten und nicht erobern konnten, dich gewiss überwunden, wären eingedrungen von deinem freien Willen, mit Freuden aufgenommen worden und hätten deine Seele gemordet. Wir sehen dann schon noch auch, dass es eine Schwierigkeit gibt, wenn wir nämlich Freude, Wohlgefallen daran haben. Das kommt dann in einem der nächsten Kapitel. Aber hier eben geht es ihm darum, zuerst einmal zu unterscheiden, Moment, eben wenn eine Seele geplagt wird mit diesen Versuchungen und vor allem mit Versuchungen gegen die Reinheit, solange eben wir nicht Wohlgefallen und Freude daran haben, keine Zustimmung geben, bleibt es bei der Versuchung, bleibt es bei der Einladung, die wir ablehnen und wir haben nicht gesündigt.
Die nächsten vier Kapitel sind auch dem Thema Versuchungen gewidmet, schwere, kleine Versuchungen und Prüfungen und die Lust zur Sünde.
Genau. Also zuerst sagt er eben Mut in der Versuchung, Ermunterung für die Zeit der Prüfung. Er sagt zuerst, in so schwere Stürme furchtbarer Versuchungen lässt Gott nur bei Seelen zu, die er zu einer ganz reinen Liebe emporführen will. Also er möchte damit sagen, Moment, wenn du viele Versuchungen hast, ist es ein gutes Zeichen. Ist es kein Zeichen, dass Gott dich vergessen hätte und dich irgendwie nicht mehr mag, sondern im Gegenteil, er möchte deine Seele reinigen, zur Vollkommenheit der Liebe führen. Und er gibt dann auch den Ratschlag, bleib vor allem stets demütig und deiner Schwäche bewusst. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Deshalb, man soll nie übermütig, überheblich werden. Eben, das wäre Stolz. Auch nie denken, ja, ich schaff's jetzt schon oder ich habe das im Griff. Nein, eben bleibe stets demütig und deiner Schwäche bewusst. Welche Versuchungen auch immer über dich kommen, welche Lust immer du dabei empfindest, beunruhige dich keineswegs, solange dein Wille die Zustimmung nicht nur zur Versuchung, sondern auch zur Lust verweigert. Du hast Gott nicht beleidigt. Eben, er legt da sehr großen Wert darauf, eben nicht nur die Zustimmung verweigern, sondern eben auch nicht dieses Wohlgefallen, diese Freude, die Zustimmung zur Lust, die in uns ausgelöst wird, haben. Das eben auch das nicht. Und deshalb eben ist das einerseits sehr wichtig, er möchte uns ermuntern. Und dann, wie ich schon angetönt habe, kommt er darauf zu sprechen, ja, wie können Versuchung und Lust Sünde sein? Also eben, weil der Teufel macht da oftmals ein Spiel, er sagt, ja, die Sünde liegt da in der Zustimmung, also geh doch einfach bis knapp vor die Zustimmung. Dann hast du diese Lust, dann hast du ein bisschen Genuss in deinem Leib, in deinem Geist, aber du hast da nicht gesündigt, sagt der Teufel. Aber eben der Franz von Sales sagt, Moment, stopp, dem ist nicht so. Es können auch eben, wenn du diese Freude, diesen Wohlgefallen hast an der Sünde, an der Versuchung, dann kannst du auch sündigen, ohne die Tat, also ohne die letztendliche Zustimmung gegeben zu haben. Wie ist das möglich? Er nimmt nochmals dieses Beispiel der Prinzessin. Die Prinzessin, von der wir sprachen, trifft keine Schuld an dem unanständigen Antrag, der gegen ihren Willen gemacht wurde. wäre sie dem, der um ihre Gunst warb, auch nur im geringsten entgegengekommen, so wäre sie ohne Zweifel mitschuldig und verdiente Tadel und Strafe, wenn sie auch noch so sehr die Beleidigte spielen wollte. So kann zuweilen schon die Versuchung selbst Sünde haben, weil wir sie verursacht haben. Also eben, er sagt, Moment, es ist nicht erst, wenn die Sünde vollbracht ist, sondern die Sünde beginnt schon vorher. Die kann auch eben schon bei der Versuchung beginnen, wenn ich selber die Versuchung heraufbeschwöre. Er macht ein Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, dass ich beim Spielen leicht zornig werde und fluche. Das Spielen bringt mich in diese Versuchung. Dann sündige ich, so oft ich spiele, und bin schuld an allen Versuchungen, die mir beim Spielen kommen. Eben, wenn ich weiß, dass das schlecht ist, dann muss ich darauf verzichten. Ein anderer hat diese Versuchung nicht, dann kann er spielen, ohne weiteres. Also eben, wenn jemand weiß, gerade in der heutigen Zeit, dass er beim Internet sich nicht beherrschen kann und immer auf die falschen Seiten kommt, dann muss er darauf verzichten, sonst eben ist er selber schuld, wenn dann diese Versuchungen da sind. Ich glaube eben, dieses Beispiel ist sehr klar, eben um zu sagen, na Moment, diese Prinzessin hat ja nicht, eben, jeder würde sagen, ja Moment jetzt, die hat ja nicht mit diesem Liebhaber gesündigt, der da um ihre Aufmerksamkeit buhlte. Wenn sie diesen Liebhaber keines Blickes würdigt, dann ist der König glücklich, weil der König sieht dann, meine Prinzessin schenkt mir wirklich ihre ganze Liebe. Aber wenn sie eben, wie er sagt, auch nur im geringsten irgendwie so sich am Fenster zeigt und wenn sie glücklich ist, dass ihr da der Hof gemacht wird, dass sie da begehrt wird, dann nachher eben, dann merkt, da würde jeder sagen, dann stimmt mit ihrem Herzen, mit ihrer Liebe etwas nicht mehr. Und dann wäre der König zu Recht irgendwie beleidigt oder bedrückt. Und so ist es eben auch bei Jesus. Er ist unser Bräutigam. Wir sind die Braut Christi als seine Kirche und wir sollen ihm ganz gehören und eben dürfen da nicht mit der Welt liebäugeln und flirten und diese falsche Freundschaft mit der Welt pflegen.
Nach der Musikpause, gesungen von den Schwestern der Heimsuchung in Anzi, sind wir zurück in der Sendung mit Bischofsvikar Andreas Fuchs. Er spricht zum Thema Philothea, geschrieben vom heiligen Franz von Sales. Das heutige Thema der vierten Sendung ist dem Thema verschiedene Weisungen über die Übungen der Tugenden gewidmet. Wir haben vor der Pause die verschiedenen Weisungen gegen die gewöhnlichen Versuchungen gehört. Und nun geht es um die letzten Weisungen dieses vierten Kapitels. Der Franz von Sales spricht von Mittel gegen kleine Versuchungen. Welche Mittel gibt es? Welche Medikamente?
Ja, er gibt also einerseits gibt er an in einem Kapitel Mittel gegen schwere Versuchungen und dann Widerstand gegen kleine Versuchungen und Mittel gegen kleine Versuchungen, also eine ganze Apotheke von Mitteln. Gut, wobei er sagt, dass das Wichtigste vielleicht, also jene, die nicht, jetzt nicht sich mit der ganzen Apotheke beschäftigen möchten, die Gottesliebe schließt die Vollkommenheit aller Tugenden ein und ist noch vorzüglicher als diese Tugenden selbst. Darum ist sie auch ein überaus wirksames Mittel gegen alle Laster. Also das ist immer ein gutes Mittel, aber vielleicht muss man dann ja auch eben wissen, ja, was heißt das jetzt konkret? Und das sagt er. Also einerseits dabei bei den schweren, wie auch bei den leichten Versuchen. Ich glaube eben, die Mittel kann man auch, also sowohl als auch anwenden. Also er sagt, sobald du die Versuchung fühlst, mach es wie die kleinen Kinder, die sofort zu Vater und Mutter laufen oder um Hilfe schreien, sobald sie einen Wolf oder Bären blicken. So nimm auch du deine Zuflucht zu Gott. Weil eben, warum ist das so wichtig? Wir allein ohne Jesus sind schwach. Der Teufel ist stärker. Eben demütig muss man das anerkennen. Man muss aber auch erkennen und anerkennen, wenn wir mit Jesus sind, dann sind wir stärker als der Teufel. Und deshalb ist es so wichtig, sofort, ohne zu zögern, zu Jesus zu gehen. Eben, er sagt einem Wolf oder einem Bär oder wenn wir eine Schlange sehen, vielleicht merken wir es zu Beginn nicht, aber keiner kommt auf die Schlange zu streicheln. Also außer vielleicht jemand arbeitet im Zoo und kennt sich gut aus und merkt sofort, dass es eine ungiftige ist. Aber auch, also eben, gehen wir vom Normalfall aus, eben, dann eilen wir sofort zu Mami und Papi. Siehst du, dass die Versuchung anhält? Kann ja auch sein. Die geht vielfach nicht einfach sofort weg. Oder gar zunimmt. Dann umfange eilends das Kreuz, als sähst du Jesus daran hängen. Beteure, dass du der Versuchung nicht zustimmen willst. Bitte Jesus um Hilfe und setze deine Beteuerung fort, solange die Versuchung anhält. Kann auch lange dauern. Betrachte dabei aber nicht die Versuchung, sondern den Herrn. Hatte mal einen lieben Freund, der ist auch Priester und der wollte, als er noch nicht Priester war, beim Skifahren gab es ihm Kreis von einem Kilometer nur einen einzigen Baum. Er wollte unbedingt nicht in diesen Baum fahren. Unbedingt nicht. Sie können sich vorstellen, was dann passiert ist. Er ist in den Baum gefahren. Eben deshalb betrachte dabei aber nicht die Versuchung, sondern den Herrn. Und deshalb sagt er auch, lenke deinen Geist ab durch eine gute und erlaubte Beschäftigung. Zu Jesus fliehen, Jesus umarmen im Geist, den Geist ablenken, dann das große Heilmittel gegen alle Versuchungen, die schweren wie die leichten, ist, offenherzig alle Vorstellungen, Gefühle, Empfindungen dem Seelenführer mitzuteilen. Weil er sagt eben, die bösen Menschen, die sagen, du darfst niemandem etwas sagen. Dann sagt er weiter, wenn die Versuchung uns trotzdem hartnäckig weiter plagt und verfolgt, dann bleiben auch wir hartnäckig bei der Beteuerung, dass wir nicht nachgeben wollen. Also eben, man muss einfach weiterhin, eben wenn der Teufel hartnäckig ist, sind es auch wir. Und dann die eben Widerstand gegen die kleinen Versuchungen, sagt er zuerst eben, jetzt bevor er dann die Mittel angibt. Gut, es kann ja sein, eben, dass jemand nicht einfach diese großen Versuchungen hat, sondern kleine. Der sagt, aber darin liegt auch eine Gefahr, oder man muss eben gut Widerstand auch dagegen leisten. Es ist nicht schwer, so sagt er, sich eines Mordes zu enthalten, wohl aber alle kleinen Zornausbrüche zu unterdrücken. Es ist leicht, keinen Ehebruch zu begehen, nicht immer aber so leicht, jedes Liebäugeln zu meiden, zu verhindern, dass man Liebesäußerungen und Gunstbezeigungen empfängt oder gibt, Schmeichelworte unterdrückt oder zurückweist. Es ist leicht, den Diebstahl zu meiden, schwerer hingegen, fremdes Gut nicht zu begehren. Und so weiter kommen dann noch viele andere Beispiele. Und eben aufgrund dessen sagte er, Moment, es gibt ja nicht nur die großen Versuchungen, sondern auch die kleinen, und gegen die muss man auch gut ankämpfen. Und eben das sind die folgenden Mittel dazu. Wir leisten diesen kleinen Versuchungen den wirksamsten Widerstand, wenn wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Haben wir an anderer Stelle auch schon gehört. Nur schön ruhig bleiben, eben bei Jesus bleiben. Dann verachte also diese kleinen Angriffe. Lass dich nicht einmal dazu herab, an das zu denken, was sie von dir wollen. Im möglichsten verachten, nicht daran denken, sich nicht interessieren, keine Aufmerksamkeit schenken. Dann tu irgendetwas, was ihnen entgegengesetzt ist. Erwecke besonders Akte der Gottesliebe. Eben wie wir schon gehört haben, das ist das Heilmittel gegen alle Laster. Dann, das hat er schon vorhin auch angetönt, wende dein Herz dem gekreuzigten Heiland zu, küsse liebevoll seine heiligen Fußwunden, das ist das beste Mittel, den Feind zu besiegen, bei großen wie bei kleinen Versuchungen. Wir merken, es geht immer weg vom es geht darum, weg vom Teufel hin zu Jesus. Und wie mache ich das? Eben weg vom Teufel, indem ich verachte, keine Aufmerksamkeit schenke, mich ablenke und hin zu Jesus durch Stoßgebete, indem dass ich Jesus geistig umarme, seine Fußwunden küsse, Akte der Liebe setze, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich vertraue auf dich, Jesus, steh mir bei, Mutter Gottes, lass mich ein reines Herz bewahren und so weiter. Also und so kann man eben wirklich auch gut gegen diese großen und kleinen Versuchungen kämpfen.
Mhm. Dann kommt die Unruhe.
Das ist ja auch, wie schon vorhin sahen, ihm auch ein Herzensanliegen, ruhig bleiben. Er sagt, die Unruhe ist nicht einfach eine Versuchung, sondern die Quelle vieler Versuchungen. Und Unruhe, so eben, dass das gehetzt, gestresst, irgendwie so das innere Unruhigsein, eben wo man keinen Gedanken festhalten kann. Und er sagt unter anderem, such nun die Seele nach Mitteln zur Befreiung vom Übel, weil sie Gott liebt, so wird sie sich darum geduldig, demütig, sanftmütig und ruhig bemühen und die Befreiung mehr von der Güte der Vorsehung Gottes erhoffen, als von ihrem eigenen Bemühen, ihrer Anstrengung und Geschicklichkeit. Strebt sie diese Befreiung aber aus Eigenliebe an, so wird sie sich auf der Suche nach den geeigneten Mitteln aufregen und erhitzen, als ob ihr Wohl mehr von ihr selbst als von Gott abhinge. Also eben, das meint er mit dieser Unruhe, es ist ein Fehler in der Liebe. Ich möchte befreit werden, ich möchte, dass es mir gut geht. Aber eben, wo ist dann der liebe Gott und der Wille Gottes? Der kommt dann abhanden. Deshalb sagt eben, ruhig bleiben. Du sollst eben nichts überhetzen, eben Eile mit Weile. Sonst eben dieses Unruhigsein, dieses Aufgeregtsein, dieses Hin- und Herbewegtsein, das schadet dem geistlichen Leben, der Liebe zu Gott sehr.
Wie sieht das mit der Traurigkeit aus?
Das ist auch ein schönes Kapitel. Eben die Heiligen sagten ja zum Beispiel Don Bosco, fröhlich sein Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Oder ein Heiliger, der traurig ist, ist wirklich ein trauriger Heiliger. Also er sagt auch, es gibt eine gute und eine schlechte Traurigkeit. An Guten kann man nur zwei aufzählen, Barmherzigkeit und Buße. Also eben, wenn ich traurig bin, dass ich Jesus beleidigt habe, dann führt mich das zur Buße, zur Umkehr, zum Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes. Aber er sagt, es gibt dann dafür 6 schlechte: Angst, Trägheit, Empörung, Eifersucht, Neid und Ungeduld. Also deshalb muss man sehr auf der Hut sein vor dieser schlechten Traurigkeit. Und er sagt deshalb weiter, der böse Feind hat Freude an unserer Traurigkeit und Schwermut, weil er selbst traurig und schwermütig ist und es ewig bleiben wird. Weil die Freude ist die Freude an einem Gut. Je mehr Güter wir haben, das höchste Gut ist Gott, desto größer ist die Freude. Der Teufel hat kein einziges Gut mehr, er hat alles verloren. Deshalb kann er nicht in der Freude sein, sondern ist in der Traurigkeit. Eben die schlechte Traurigkeit verwirrt die Seele, beunruhigt sie, flößt ihr übertriebene Furcht ein, verekelt das Gebet, betäubt und belastet den Geist, beraubt die Seele des Rates und der Entschlusskraft, des Urteil und Mutes und zerschlägt ihre Kraft. Also eben genau dem entgegengesetzt, was das ganze Büchlein der Philothea eigentlich möchte. Nun, eben, was tut man dann, wenn man traurig ist? Sollte es dir jemals zustoßen, sagte Franz von Sales, von dieser schlechten Traurigkeit befallen zu werden, dann wende folgende Heilmittel an. Und er gibt da ein paar an. Wer traurig ist, sagt der heilige Jakobus, der bete. Also zuerst einmal beten. Dein Gebet aber bestehen in innerlichen oder auch ausgesprochenen Worten und Affekten, die auf Gott vertrauen und Gottes Liebe abzielen, wie barmherziger Gott, mein gütiger Gott, mein lieber, gütiger Jesus und so weiter. Das erste eben, zuerst beten, dann bekämpfe lebhaft den Hang zur Traurigkeit. Also gib keine Übung auf, selbst wenn es dir scheint, als verrichtest du in dieser Zeit alles freudlos, lässig und kalt. Also nicht deswegen schon die Betrachtung, das Gebet, die heilige Messe und so weiter aufgeben, sondern weitergehen. Dann sing fromme Lieder. Auch sehr schön. Eben die helfen uns auch zur Fröhlichkeit. Dann es ist auch gut, sich mit körperlichen Arbeiten zu beschäftigen. Weil eben sonst wird es nur noch schlimmer. Und die körperliche Ertüchtigung, die hilft auch. Gib dich äußeren Werken des Eifers hin, auch wenn du sie gefühllos ausführst. Umfange das Kreuz, drücke es an die Brust, küsse Hände und Füße des Gekreuzigten, erhebe Augen und Hände zum Himmel, während du dein Herz durch Worte der Liebe und des Vertrauens zu Gott emporschwingst. Und dann sagt er auch, meist wirkt der Empfang der heiligen Kommunion am nachhaltigsten gegen die Traurigkeit, denn dieses Himmelsbrot stärkt das Herz und erfreut das Gemüt. Dann eröffne deinen Beichtvater und Seelenführer demütig und gewissenhaft alle Affekte und Gedanken, die deiner Traurigkeit entspringen. Und schlussendlich, ergib dich in Gottes Hand, sei bereit, diese Last der Traurigkeit als gerechte Strafe für deine eitlen Vergnügungen geduldig zu ertragen.
Dann kommt das Thema vom Verhalten in fühlbaren geistlichen Freuden, also wenn die Freude wieder zurückkommt.
Genau, es kann ja auch sein, eben, dass da große Freuden sind, aber er sagt, Moment, denk bitte daran, ich sage dir also, dass die Frömmigkeit nicht in der Süßigkeit des Trostes, in fühlbarer Zärtlichkeit des Herzens besteht, sondern eben im guten Tun. Also er sagt eben, es gibt Leute, die bei der Betrachtung Tränen vergießen, aber wenn es nur die äußeren Tränen sind und das Herz sich nicht bewegt, dann ist eigentlich das alles unnütz. Eben so sind ihre guten Regungen wertlosen Pilzen vergleichbar. Nicht echte Frömmigkeit, sondern oft nur eine große List des bösen Feindes. Ihr lässt die Seele sich mit diesen kleinen Tröstungen abgeben und will damit erreichen, dass sie damit zufrieden sei und nicht mehr nach einer ernsten und soliden Frömmigkeit strebe, die in einem festen und entschlossenen, stets bereiten und tätigen Willen besteht, alles auszuführen, was sie als Gott wohlgefällig erkennt. Er sagt, ja gut, diese auch spürbaren Freuden sind schon gut, aber es muss nachher die Tat sein. Und ihr sagt dann eben, ja gut, wie sollen wir da vorgehen? Man soll sich eben, haben wir solche geistlichen Freudegefühle und Tröstungen, dann müssen wir uns erstens vor Gott demütigen. Also hüten wir uns wohl, uns einzureden, wie gut bin ich doch. Und dann zweitens müssen wir anerkennen, dass wir noch kleine Kinder sind, die der Milch bedürfen. Und drittens sollen wir diese Gnaden demütig annehmen und hochschätzen, aber sie eben nicht so eben daran hängen. Und dann werten wir sie sorgfältig und nach der Absicht des Spenders aus. Und schlussendlich müssen wir von Zeit zu Zeit auf diese süßen, zärtlichen und tröstlichen Gefühle Verzicht leisten, damit unser Herz sich nicht daran hängt.
Als letzter Punkt wird behandelt die geistliche Dürre und Unfruchtbarkeit. Und hier gibt der Franz von Sales ein treffliches Beispiel hinzu.
Genau, er sagt zuerst einmal eben, verliere nicht den Mut, eben demütige dich vor Gott, ruf ihn an, geh zu deinem Beichtvater, eben vor allem verliere nicht den Mut. Und er sagt dann auch, ich zitiere, ist hier vielleicht noch wichtig, es ist also ein großer Irrtum, dem vor allem Frauen verfallen, zu meinen, dass unser Dienst am Werk Gottes seiner göttlichen Majestät weniger angenehm sei, wenn er ohne Geschmack Herzensbefriedigung und Gefühl geleistet wird. Er sagt, im Gegenteil ist das. Also, und dann nennt er ein treffliches Beispiel, nämlich aus dem Leben des heiligen Bernhard. Der hatte einen Schüler, Gottfried von Perron. Und der sah sich da plötzlich in einer geistlichen Dürre. Der heilige Bernhard fragt ihn, ja, was ist dann los? Und er sagt, ach, mein Bruder, ich werde nie mehr fröhlich sein. Dann tröstet ihn der heilige Bernhard und dann sagt er am Schluss, ich werde immer fröhlich sein. Zuerst sagt er, ich werde nie mehr fröhlich sein und dann ich werde nie mehr traurig sein. Und er sagt, ja Moment, eben, wir sollen eben nicht bei der früheren Standardansprache an die Eheleute hieß so ungefähr eben nicht verzagt in der Not, aber auch nicht überheblich oder überschwänglich, wenn es einem gut geht, sondern dass man wirklich immer auf dem Weg des Willens Gottes vorwärts geht.
Sehr schön, herzlichen Dank, Bischofsvikar Andreas Fuchs, für diese vierte Sendung, für diese Betrachtungen. Und wir freuen uns schon auf die fünfte Sendung und zwischenzeitlich wünschen wir Ihnen reichen Gottes Segen.
Ja, herzlichen Dank.
Und würden Sie uns abschließend noch der priesterliche Segen spenden, Bischofsvikar Andreas Fuchs?
Ja, gerne, damit das, was wir da eben gehört haben, nicht nur einfach beim Gehörten bleibt, sondern dass Gott uns hilft, das auch gut in die Tat umzusetzen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache des seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Franz von Sales und aller Engel und Heiligen segne, behüte, begleite und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Das war die Sendung mit Bischofsvikar Andreas Fuchs. Er hat gesprochen im Rahmen der fünfteiligen Sendereihe über Philothea. Heute war das Kapitel 4. Und in der kommenden Sendung behandeln wir das fünfte und letzte Kapitel. Und wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio in Baldeck bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen. Seien Sie behütet in Gottes Hände, Ihre Andrea Marti.